Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite wie immer
der Peer.
Der Peer. Peer, wir haben uns durchgekämpft. Ich hatte harte Schmerzen bei dem Review zu den Einsteigern. Das ist ja jetzt doch.
Du hast gekämpft. Ich habe Spaß gehabt.
Ja, wir sind da unterschiedlich unterwegs und zum Thema Kämpfen und Spaß haben wir uns gedacht, das passt. Das kann man auch noch ein zweites Mal machen. Nämlich mal zu überlegen, wo kämpft man und wo hat man Spaß bei deutschen Komödien aus der VHS-Zeit, Per. Und genau darüber wollen wir jetzt heute mal quatschen. Deutsche Komödie in der VHS-Zeit.
Der deutsche Film.
Ja, aber nicht der deutsche Film, sondern deutsche Komödien. So der 80er, der 70er. Was kennen wir da? Was fällt uns da ein? Was war gut? Was war sehenswert? Was war völlig schräg? Und Per, du hast ja die Einsteiger rausgewämst. Von daher würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal den Anfang hier. Ich bin mal so frei. Und ja, ich würde mal mit einem anfangen, den viele ihr vielleicht gar nicht unbedingt als erstes erwarten. Ich fange an mit Vico von Bülow, dem guten Loriot.
Okay.
Weil, Per, es gibt Filme von dem, die finde ich eigentlich einfach nur großartig. Und deshalb war das mir wichtig, mal an der Stelle hier Loriot mal zu huldigen und mal rauszuwämsen und mal ein, zwei Filme zu nennen, die ich besonders gut finde. Besonders gut finde ich Papa Ante Portas von 1991. Den schaue ich mir jedes Jahr mit meiner Frau an. Ist einfach super. Ne? Da spielt Loriot einen Familienoberhaupt, was immer arbeiten war und in Rente geht. Lose, gestatten, mein Name ist Lose. Meine Frau und ich gucken uns den so oft an, dass wir sogar uns gegenseitig die Sprüche des Filmes im Alltag immer mal wieder einbauen. Ja, sowas wie, was machst du denn hier? Ja, ich wohne hier aber doch nicht zu dieser Zeit. Na, das sind genial gespielt mit Evelyn Hamann, der großartigen Evelyn Hamann als seine Frau. Hat mir riesen Spaß gemacht. Den Film hat die Goldene Leinwand damals bekommen. Das ist ja eine wirklich große Auszeichnung. Fast 4 Millionen Kinobesucher gehabt. Ist für mich so ein richtig, richtig großartiger Film. Den kann man sich, ich kann mir den immer wieder anschauen, ja.
Ich muss jetzt persönlich dazu sagen.
Ah, du kannst mit Loriot nicht so viel anfangen.
Mit Loriot, mit den Filmen nicht so begeisternd davon gekommen wie du.
Auch nicht vielleicht Ödipussy? Ja?
Nein, auch nein. Nicht. Jetzt muss man dazu sagen,
Paul Winkelmann.
Uns trennen ja ein paar Jahre.
Ja.
Ich bin Jahrgang 72 und du?
Einige Jahre jünger.
Ja, komm.
Das. 77, ja.
So, das sind für manche nur 5 Jahre. Ich bin aber aufgewachsen mit einer regelmäßig erscheinenden Fernsehsendung im öffentlichen Rechtlichen mit Loriot. Und damit konnte ich damals als Kind wesentlich mehr connecten als mit den Filmen. Und ich mag die Filme nicht.
Die Serie war natürlich auch großartig. Die müssen wir vielleicht noch eben erwähnen. Mich hat diese Serie aber nicht so geprägt. Ich habe die als Kind nicht so konsumiert. Und ich muss sagen, die Loriot-Filme haben bei mir natürlich auch nicht gezündet, als ich 5, 8 oder 12 Jahre alt war, weil das ist nichts für Kinder. Die verstehen diesen feinsinnigen Humor, diese bestechenden Dialoge nicht so. Da musst du schon erwachsen sein. Also hier muss ich der Fairness halber sagen, so richtig geil finde ich die erst so seit circa meinem 30. Lebensjahr, also schon nach der VHS-Zeit. Aber es sind Filme der VHS-Zeit. Deswegen habe ich gedacht, ich benenne die mal. Ich habe jetzt mal 2 benannt. Er hat ja doch ein bisschen mehr gemacht. Aber die 2 sind so für mich die, die hängen geblieben sind, die ich immer wahnsinnig gerne an der Stelle schaue.
Ja, aber das ist so die Sache bei mir. Ich bin halt, was deutsche Komödien betrifft, mit ganz anderen Filmen aufgewachsen.
Na, wir werden sehen, ob wir mit den gleichen aufgewachsen sind. Wie gesagt, mit Loriot bin ich nicht aufgewachsen.
Ich bin
da
mit
kommt jetzt
Musikfilmen
gleich
aufgewachsen.
Anderes. Ja, ich bin mal gespannt. Nenn du doch mal was du bei deutschen Komödien dir für heute
also
in der Vorbereitung überlegt hast.
Also ein Film, mit dem ich aufgewachsen bin, den ich auch sehr früh gesehen habe, das war auch einer der ersten Filme, die wir auf VHS hatten. Das war ein das war der erfolgreichste Film, der aus deutschem Lande dann war, für viele, viele Jahre. Der erst von einem Ostfriesen gewählt worden ist als der erfolgreichste Film. Ich bin mit einem deutschen Film aufgewachsen, der mit einem Holländer war. Nämlich mit dem Rudi.
Ah, die Filme waren nichts für mich. Aber ich bin gespannt, welcher war es?
Ja, das war tatsächlich auch der erste Film mit Rudi Carrell und Ilja Richter. Wenn die tollen Tanten kommen.
Boah, fand ich furchtbar. Schon als Kind total cringe irgendwie.
So, und
gar das nicht meins.
Das ist so die Sache. Ich liebe, und ich weiß nicht, ob es Indoktrination ist oder ob ich es wirklich von freiem Herzen liebe. Ich liebe einen Großteil dieser deutschen Komödien-Musikfilme, wie es so schön heißt.
Die Musik mochte ich auch da dran, muss ich ganz klar sagen. Aber dieser Humor war gar nicht meins. Und dann Männer, die sich als Frauen verklanten, fand ich komplett komisch. Also war ich.
Ja, es geht ja nicht nur um diese Sachen mit den Tanten. Es sind ja auch so diese anderen Filme. Ich sag mal, würde es diese Filme nicht geben oder hätte es sie nicht gegeben, ich wüsste nicht, wie ein deutscher Schlager aus der Zeit funktionieren würde.
Wann wird es endlich wieder Sommer?
Ja, es ist bei mir eigentlich so, ich bin verliebt in die Liebe.
Ja, auch sehr schön, ja, ja, auch sehr schön.
Chris Roberts. Nein, Scherz beiseite, es ist wirklich so, mit diesen Rudi Carrell, Ilja Richter Filmen, die haben wir früher sehr oft geguckt, auch wenn es da nicht so viele gab. Das waren eigentlich die ersten Mike Krüger, Thomas Gottschalks. Nur mit einem Holländer und halt mit einem, der eine Disco-Sendung im ZDF hatte, nämlich Ilja Richter.
Der zu dem Zeitpunkt schon auch sehr bekannt war und ein Star.
Der sehr, sehr bekannt war. Und die Filme sind so herrlich schwachsinnig.
Ja, das trifft auf meine nächste Filmreihe zu.
Dass ich sie einfach mag. Ja. Ich mag wirklich diese Rudi Carrell-Filme. Am besten, wenn Ilja Richter dabei ist, da bin ich glücklich.
Okay. Die nächste Reihe ist auch total schwachsinnig, aber sie ist von einem der Comedians aller Zeiten schlechthin in Deutschland gedreht
Mario
worden.
Mario Barth. Nein, Scherz.
Jetzt bin ich kurz davor, hier auf X zu drücken. Das ist ja blasphemisch, wenn man jetzt gleich den Namen nennt von dem, den ich meine. Ein Mann, in dessen Museum ich dieses Jahr noch war, in Friesland. Ich meine Otto und die Otto-Filme. Und das ist Kindheit pur für mich. Der erste Otto-Film kam 85. Da war der Sascha 8 Jahre. Da war der im Kino. Da war der mega begeistert. Ich hatte auch keinen Schimmer, wer Johannes Hesters war. Aber Otto. Also, ne? Otto. Und ich kannte Otto natürlich schon von Otto Color und, ne? Lass es kleben, nimm Quark und so. Ja, als ich habe es geliebt. Alles habe ich an Otto geliebt. Ich fand Otto wahnsinnig witzig und Otto im Meer außer Klobrille guckend und was da alles passiert ist. Großartig. Springböcke, die man einzementiert und dann sind es Standböcke. Ich habe diese Filme geliebt, Per. Geliebt.
Der Doktor, inne Ecke Hoktor, zwitschert einen und macht Kracht und legt die Oberschwester flach.
Das ist einfach mein Humor. Das ist einfach, also zumindest damals, heutzutage muss man sagen, natürlich weiß man jetzt, der macht jetzt seit 40 Jahren die gleichen Witze.
Nein, länger. Aber es gibt bei YouTube ein Video allein mit den ganzen Hänsel und Gretel Sachen. Das Ding geht knapp 90 Minuten. Und es ist nur Hänsel und Gretel.
Ach ja, hallo Mama. Hallo meine Kleine, ist deine Mutti da? Mama, da steht deine Mama mit einem ganz hässlichen Gesicht vor der Tür. Es ist einfach großartig. Was ist unsichtbar und riecht nach Hase? Ja, das ist, also ich könnte jetzt stundenlang weitermachen.
Otto, muss ich ja sagen.
Ich weiß, die ja hat man alle vergessen. Geil. Bis zu dem Moment, bis man darüber redet. Ja, und dann kommen sie alle wieder hoch. Also das ist einfach, ich liebe diese Filme. Und
also bei Otto muss man ja sagen, man ist ja mit den Platten groß geworden. Und es war damals, ich weiß nicht, wie es bei dir war, als das Otto das Buch rauskam. Wenn du dich daran erinnerst.
Ja, sicher, natürlich.
Es gab ja Otto das Buch und Alter, das war bei uns in der Schule eines der Bücher, das man gelesen haben musste.
Okay.
Also, als der Film kam, war dann erst richtig, also du warst noch nicht in dem Film drin. Geht ja gar nicht.
Ja, das gehörte dazu. Und ich sag mal so, ich persönlich habe mir damals, hatte ich meinen Jugendwunsch, war so viel Geld zu verdienen, dass ich mir ein Chateau Reibach gönnen kann. Ne? Also ich liebe, die sind alle nicht gut. Nicht falsch verstehen. Wenn man die heute
sie guckt. Sie machen Spaß.
Also Ich habe die mit meiner großen Tochter alle geguckt und die fand die auch tatsächlich lustig. Ein paar Sprüche, meinte, ist der immer so trottelig und macht, warum macht der immer so? Ne? Also total geil. Und jetzt war sie, wir haben die letztes Jahr geguckt und dieses Jahr waren wir ja in Friesland im Urlaub, da oben wunderschön. Und dann waren wir im Otto-Museum. Die ist großer Otto-Fan. Eine Neunjährige, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die findet die Filme lustig. Dann haben wir die Otto die Serie geschaut mit den Bommels. Familie Bommel fand sie auch mega, ja. Und jetzt war sie in diesem Otto-Museum und in dem Otto-Haus. Dat Otto-Hus heißt es, ja. Und sie wollte unbedingt jetzt einen Otto-Kugelschreiber haben und einen Otto-Block und dies und das. Also, das muss man sich mal vorstellen. Das funktioniert bei einer Neunjährigen. Das ist der Hammer.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal aus unserem privaten Bereich mal was sagen darf. Deine Kleine hatte ja vor ein paar Wochen Geburtstag. Und dann habe ich ja gefragt, hör mal, was wünscht sie sich? Und als du dann gesagt hast, ja, die wünscht sich diese Sammelfiguren der Ottifanten.
Yes.
War so mein erster Gedanke, willst du mich verarschen? Entschuldigung, aber das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ottifanten?
Ja.
2022 Ottifanten?
Muss man dazu sagen, die wurden immer bei Einkäufen ab, ich glaube 30 Euro hast du immer ein Ottifanten bei Edeka bekommen. Wir waren halt im Friesland im Urlaub und ich dachte, okay, eine regionale Aktion, weil du bist ja hier in Friesland. Nein, es war eine deutschlandweite Aktion und dann haben wir auch schon mal zwei bekommen, weil wir ja zwei Kinder haben, damit die gleichberechtigt sind. So nett waren die da. Und dann hat die angefangen zu sammeln. Und dann hatte sie 6, 7 zusammen und sie wollte die gesamte Kollektion haben. 30 Stück.
Ja, und als deine Tochter halt auf ihren Geburtstag diese Ottifanten gekriegt hat, diese Komplettedition mit diesem Häuschen und dem Spiel, ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahre 2022 ein nettes, süßes, kleines, neunjähriges Mädchen sehe, das sich so über Ottifanten freut.
Das ist
eine Sache,
Hammer, ja.
Die ich seit den 70ern kenne, dass die heute noch so beliebt sind.
Ja.
Und das finde ich das Faszinierende bei Otto.
Ich war ja vor einigen Jahren bei Otto mal auf seiner Tournee und das war noch, ist 5, 6 Jahre her in Oberhausen, in der damals noch Köpi Arena. Und dann hat er zum Schluss, und da waren 8.000, 9.000 Leute, hat er zum Schluss gesagt, und jetzt kommen alle Kinder zur Bühne, und dann hat er mit einer Ottifantenkanone Ottifanten in die Menge geschossen. Und es waren Hunderte von kleinen Kindern da, das kann man sich nicht vorstellen. Hunderte! Und alle haben Ottifanten gekriegt. Minutenlang hat er die geworfen, geschossen, hin und her. Bis alle diese Kinder ein Ottifant umsonst bekommen haben. Also, und der hatte einen Spaß. Der Mann hat gestrahlt in dem Moment. Der liebte es, dass die Kinder die Ottifanten lieben. Also, es ist genial und das zeigt halt, klar, auch die Filme haben einen gewissen Trash-Faktor, muss man ganz klar sagen. Aber sie funktionieren.
Bei Otti, Otti, muss ich schon sagen. Obwohl, ja, kann man ja auch sagen. Aber bei Otto ist es so, die ersten zwei Filme mag ich sehr. Otto der Film und Otto der neue Film. Bei den anderen habe ich irgendwie überall ein Problem. Die zünden bei mir nicht so sehr.
Ja, der Außerfriesische ist dann schon schwächer, ja.
Ja, aber auch Katastrophenfilm. Erst so mit Die Sieben Zwerge konnte ich es wieder sehen. Aber das lag daran, weil es ein Ensemblefilm ist. Erstaunlicherweise, und das ist kein echter Otto-Film, Catweasel hat für mich sehr funktioniert als Catweasel.
Mhm.
Aber, und das muss ich ganz klar sagen, so sehr manche Filme auch schwächeln. Otto ist keine Figur, auch bei der Otto-Show damals mit dieser Edgar-Wallace-Sache. Ich erwähne auch in dieser Folge wieder Edgar-Wallace, wenn das nicht mal ein Zeichen sein wird.
Ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst.
Überleg's dir. Nein, aber was ich wirklich sagen wollte ist, ja, seine geskripteten Sachen, das ist ja nun mal alles geskriptet, es ist ein Film, es ist eine Serie, sind lustig, mal mehr, mal minder. Ich mag die ersten beiden Filme auf jeden Fall mehr als die späteren. Aber, und das finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, live ist dieser Mann, und er ist nicht mehr der Jüngste, A, immer noch eine Rampensau und B, einer der lustigsten Menschen, die ich je gesehen habe. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ob ihr die Filme mögt oder nicht, Otto live zu sehen, tut es euch an. Der Mann ist einfach Bombe. Und ich habe immer so den Eindruck, der weiß selber nicht, was an dem Abend genau passiert. Hm. Weil es ist so viel Spontanität bei, es ist so viel
der reagiert aus so dem Bauch auf das, rein. Der reagiert so sehr auf die Leute, das ist der Hammer. Man meint ja, der spielt da jetzt einfach sein Ding runter. Nein, der reagiert total auf die Leute und du hast plötzlich den Eindruck, das geht jetzt hier komplett 180 Grad in eine andere Richtung. Das ist echt genial, ne?
Aber wenn du von dieser deutschen, ja, du hast Comedy gesagt, oder wie sagtest du, deshalb meinte ich böseweise auch den Mann, der eigentlich nicht lustig ist, weil seine Witze haben im wahrsten Sinne des Wortes einen solchen Bart. Es gibt einen anderen Comedian, Comedy-Menschen oder Komödiant, Blödeldarsteller, der zur gleichen Zeit wie Otto eigentlich aufgeploppt ist, dessen Film ich auch größtenteils sehr, sehr liebe. Der wie Otto auch in seinen Filmen größtenteils immer eine und dieselbe Kunstfigur spielt. Kannst du dir denken, mit welcher Figur ich da jetzt so gerade liebäugel?
Gehen wir jetzt in die Rolle von Didi Hallervorden rein.
Richtig.
Ah, großartig. Eine Palim, Palim. Ne? Denkt
ich hätte
jeder
gerne
sofort.
Pommes.
Ja?
Und ich dann, hätte gerne eine Flasche Pommes.
Und dann kommen hier seine Filme und die haben teilweise eine ganz andere Tonalität.
Ja, also Entschuldigung, Dieter Hallervorden oder Didi habe ich kennengelernt mit Nonstop Nonsen.
Ja, wir alle eigentlich. Ne?
So, und dank ZDF Neo durfte ich vor einigen Jahren eine Sendung sehen, die vor Nonstop Nonsen kam, die er zusammen mit Helga Feddersen gemacht hat, Abracadabra.
Okay.
Alter, ich habe noch nie so was Schwarzhumoriges gesehen wie diese Sendung.
Genau.
Die ist bitterböse. Und wenn man sich dann vorstellt, dass er in dem ursprünglichen Running Man sogar mitgespielt hat, als Menschenjäger, Hammer.
Ja, das aber ist ja, man muss ja auch ganz klar sagen, da reden wir jetzt auch so über so ein Lebensschicksal, das hat er ja mal im Interview gesagt, dass er sich eigentlich immer lieber als ernsthafter Schauspieler gesehen hat, aber diese Didi-Dödel-Nummer hat seine Karriere halt so einen Spin in eine ganz andere Richtung gegeben, die ja sicherlich positiv war für ihn, gar keine Frage, aber eben, er hätte sich das in Teilen schon ganz anders gewünscht und das erklärt ja auch ein Stück weit das, was dann so die Jahre danach passiert ist, dass er da immer wieder dann auch Filme gedreht hat, wo er mit seinem Nonstop-Nonsense-Gimmick komplett gebrochen hat. Und das ist aber nicht, weil er unbedingt dagegen anspielen wollte. Natürlich ein Stück weit auch, aber vor allem, er hatte immer den Anspruch an sich, ich bin Schauspieler. Hier finde ich toll, muss ich sagen, dass er jetzt noch mal so eine zweite Karriere hat mit den aktuellen Filmen, die, auch wenn sie nicht alle immer so für uns vielleicht das Nonplusultra sind, aber wirklich ihm noch mal eine Karriere gegeben haben, sowas wie Honig im Kopf oder eben auch hier, wo der dann da irgendwie Marathon läuft als Rentner. Also das ist wirklich ihm sehr zu gönnen, muss man sagen, weil er hat ja mal genau so ernst begonnen als Fotoreporter in den tausend Augen des Dr. Mabuse. Ja, hat nicht mal, oder wer Sperrbezirk geschaut oder das Kriminalmuseum, da gab's Folgen, da war der wirklich der todernste Schauspieler. Und Abracadabra ist ja auch von Nonstop Nonsense entstanden. Und das war dann so halt Mitte der 70er, dieses Ulkige und aus der Nummer kam er erstmal nicht raus. Welchen Didi-Film magst du eigentlich am liebsten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil...
Danke.
Reden wir jetzt über Didi oder reden wir jetzt wirklich über Dieter Hallervorden?
Dieter Hallervorden VHS-Zeit.
Gut, weil muss man ein bisschen unterscheiden, weil er hat ja auch Filme gemacht fürs Kino, die jetzt nicht Didi hießen, ne?
Ne, es gab die aber, Didi-Reihe, genau, aber es gab ja auch anderes, richtig.
Es ist so wirklich, dass ich zum einen diesen Alles im Eimer sehr mochte oder auch diesen Schnüffler, den er, ich glaube, der Schnüffler
gucken,
war dann mit Iris
den,
Berben.
Den benennst, den ich gut finde.
Dann gab's noch Ach du lieber Harry, den mochte ich auch ganz gerne. Das waren wirklich so Filme, die haben wir damals auf Video ausgeliehen. Hm. Bevor natürlich dann, muss man ganz klar sagen, Anfang, Mitte der 80er natürlich dann die richtigen Didi-Filme kamen.
Didi, der Doppelgänger und die Rache der Enterbten und wie sie alle hießen, die waren natürlich auch gut, weil das war dann so Didi auf vollen Touren, das war dann genau das Ding.
Ja, wobei den mochte ich schon nicht mehr so
genau. Nö, das liest dann schon nach, ne?
Weil er da auch weniger die Didi-Rolle gespielt hat, sondern auch ernster wurde, und das ist das Problem. Ja, du erwartest eigentlich die Rolle des Didis. Und von den ganzen Filmen mochte ich am meisten tatsächlich Didi der Doppelgänger, weil der großartiger zum einen Film. Diesen Klamauk hat,
ja,
aber doch auch diese ernsten Aspekte, weil er darf einmal diesen Dödel spielen, wie du gerade so schön gesagt hast, aber er darf auch gleichzeitig die ernste Figur spielen. Und das bringt er ja so genial rüber.
Absolut.
Weil er ist nun mal zur einen Hälfte in dem Film der absolute Oberdödel, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat.
Und ich würde gerne mal einen reinschmeißen, so zum Abschluss, wo er nicht die Hauptrolle hatte, und das war lange vor Nonstop Nonsense, ein Film, den viele vielleicht nicht kennen, Das Millionenspiel. Das ist keine Komödie, nichts, aber er spielt grandios Köhler, diesen Boss dieser Köhlerbande. Und den kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal sehen wollt, wie gut Dieter Hallervorden als Schauspieler schon in ganz Frühjahren war. Gibt's leider nur auf DVD, aber kann ich nur empfehlen, den mal sich anzugucken.
Ja, vor allem, das ist ja das, was ich vorhin meinte, das ist ja der echte Running Man. Das ist ja die Sache, wo man auch noch meinen könnte, da haben die Leute, die Running Man mit Schwarzenegger gedreht haben, sich einige Sachen geklaut oder sich inspirieren lassen.
Ja, so ziemlich alles, um ehrlich zu sein, ne? Und da ist er ja wirklich ein Bösewicht und er spielt halt genial, ne? Also ich bin ein großer Fan von diesem Film, den kann ich mir immer wieder anschauen, und ja, der bessere Running Man, ja. Hast du denn eine Idee, welchen deutschen Comedian ich jetzt nehmen könnte als nächstes, der mehrere Filme gedreht hat, die teilweise auch sehr erfolgreich waren, obwohl sie sehr speziell waren? Boah, jetzt habe ich schon viele Tipps gegeben eigentlich.
Also richtig Bühnencomedian?
Schon auch, ja. Dazu ist er auch noch musikalisch hochbegabt.
Dann könntest du jetzt Mike Krüger meinen, weil wir über ihn schon geredet haben.
Nee, er spielt verschiedenste Instrumente. Oder auch ein letzter Tipp, er ist ein Lokalpatriot, wenn wir mal überlegen, wo wir beiden herkommen.
Atze?
Ach, nein! Größer als Atze, viel größer als Atze. Ich sag noch Jazz. Singende Herrentorte.
Ich oute mich. Ich wohne und bin geboren und aufgewachsen in dieser Stadt. Ich habe
Mühlheim an der Ruhr, eine super
gesehen.
Genau, in unserem Eiscafé Agnoli.
Oder auch bei anderen Gelegenheiten bin ich ihm schon öfters über den Weg gelaufen. Privat ein sehr netter Mensch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme mit Aktenkoffer Akne nicht klar.
Die Aktentaschen Akne. Es und geht natürlich um 00 Schneider. Ne, Helge Schneider. Doc Schneider hält die Welt in Atem. Oder auch 00 Schneider jagt auf Nihil Baxter. Oder dann, ich sag mal, dann schon sicherlich eher schwächer Praxis Dr. Hasenbein. Oder dann eben relativ neu, 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse.
Du hast gerade einen Titel gesagt, da habe ich eine nette Anekdote letztens gehört. Praxis Dr. Hasenbein.
Ja.
Du müsstest dir diesen Film kaufen, weil es ist ein Audiokommentar mit Helge drauf, wo der mitten im Film sagt, oh, ich habe zu dem Scheiß nichts mehr zu erzählen und geht nach Hause.
Du bist Helge.
Und die lassen den Film hardcore weiterlaufen mit einem Audiokommentar, wo nichts zu hören ist.
Das ist Helge.
Irgendwie, ne? 20 oder 30 Minuten labert er was und stellt fest,
ja, das war eigentlich,
ist eigentlich, ne? Kacke.
Das war eigentlich, ich geh jetzt. Reicht jetzt, ne? Ja.
Aber ja, ich weiß den Hype um ihn. Ich kann verstehen, wenn Leute ihn mögen. Er ist ein netter und sehr charmanter Mensch. Ich persönlich muss ganz klar sagen, ich komme mit dieser Art Humor und Musik im komödischen Bereich nicht klar. Seine Jazzmusik finde ich gut. Ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal live nur Jazzmusik spielen hören und war sehr begeistert. Aber ich brauche kein Gätschenklo und das andere bin ich kein Freund von.
Man liebt es oder man hasst es. Ich habe ihn mal zugeparkt in Mühl am Heißen, als ich mir einen Döner geholt habe. Und ich parkte so ein bisschen in so einer Einfahrt. Ach, geht ja schnell, ich habe Hunger, ne? Kommt zurück und dann, ich sage jetzt nicht, welches Auto er fuhr, es war schon ein schickeres. Steht da ein Auto und will rausfahren. Und jetzt musst ihr euch die Szenerie vorstellen. Ich komme mit meinem Döner sehr zufrieden mit mir selbst, gerade zu meinem Auto zurück. Es war ein Opel, wie heißt es denn hier? Nicht Kadett, sondern der Nachfolger. Astra, der erste Opel Astra. Oh, so einen blauen hatte ich, so einen schrömmeligen. Und komme an dieser Einfahrt und da regt sich jemand hinter seinem Lenkrad auf, dass ich, Idiot, da reingeparkt habe. Und ich sehe das und kann nichts anderes als mich kaputt lachen. Weil er eine so geile Mimik dabei hatte, wie er sich aufgeregt hat. Das war Helge Schneider, den ich da in der Einfahrt. Ich wusste nicht, dass der da wohnte, weil das war sehr von außen nicht VIP. Also ich glaube, eben ist ja auch immer Privatleben und Diskretion sehr wichtig. Vielleicht hat er auch jemanden besucht und hat da hinten auf der Rückseite dieses Hauses auf dem Parkplatz geparkt. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war diese Szene, war so geil. Ich stehe mit meinem Döner in meiner Alufolie da, will zu meinem Auto, denk, was regt er sich denn so auf? Der sieht doch, dass ich komme. Sehe im nächsten Moment ist es Helge Schneider, sehe die Gestik und Mimik hinterm Lenkrad. Er hat auch so eine Schirmmütze auf. Ich muss mich kaputt lachen. Er guckt mich an, fängt auch total an zu lachen, macht eine Fenster runter und sagt, ja, wenn du fertig gelacht hast, kannst du aber mal dein Auto wegsetzen, ich muss los. Total cool. Ich sag, ja, Helge, mach ich. Sorry, dass ich da nicht zugeparkt hab. Nö, ja, schon gut, aber ne, Vorstellung ist jetzt beendet, jetzt kannst du mal dein Auto wegschieben. Irgendwie so ein ganz, aber so ganz auf lustig, also auch gar nicht böse gemeint. Und auch eine Situation, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst. Wir sind mit dem Auto damals durch Mülheim gefahren, kamen oben beim Handelshof raus und fahren mitten in die Dreharbeiten von 00 Schneider rein, wie er aus dem Handelshof rauskommt im Trenchcoat mit Schirmmütze und mit an der Stelle auch hier dieser Piefke im Mund, ne, dieser Pfeife, also total geil und wieder so und er so, Fan, doch, ne, total genial. Ist leider nicht im Film drin, hätte ich mir den Outro sehr gewünscht.
Ich nicht.
Teil von einem Helge-Film zu sein. Ja, aber das ist, man liebt es oder man liebt es nicht.
Ja,
und zur Musik sind wir einig, hochbegabt, genialer Typ. Was hast du als nächstes auf dem Zettel?
Ich hab was. Wir reden ja über deutsche Komödien. Mhm. Und Komödien müssen ja nicht unbedingt immer zwangsläufig mit Comedians sein.
Nö, nicht, nö.
Und ich habe so drei Komödienserien, die auch aus den, tut mir leid, bei mir sind es die 70er eigentlich
mehr.
Ich
habe eine Ahnung, was kommt. Ich bin gespannt, ob ich recht habe.
Wir werden sehen. Es gibt da eine Reihe, ich glaube, es sind 7 oder 8 Filme.
Ja, ich habe recht. Hast du Lust auf ein Eis?
Nein, das sind keine deutschen, das sind israelische Filme.
Aber ich dachte, das würde jetzt kommen.
Eis am Stiel nebenbei, sehr unterschätzt, da müssen wir mal separat reden drüber. Nein, ich rede über Paukerfilme, nämlich über
Pepe der Paukerschreck und sowas.
Richtig.
Ah, da war ich ja raus, ne? Als Kind gesehen, aber ich muss sagen, haben schnell für mich reizvoll an, außer halt die coolen Auftritte der einzelnen deutschen Darsteller, die mitgespielt haben. Oh, fand ich die ich irgendwie schwierig.
Ich weiß nicht, ach, das heißt, ja, okay, auch diese Filme kannst du heute nicht mehr machen. Brauchen wir nicht drüber reden. Es sind 70er-Jahre-Filme, freie Liebe, freie Meinung und bla bla bla. Hm. Aber es ist halt so, ich mag diese Filme. Ich mag, also ich muss ganz klar sagen, ich gucke mir manchmal gerade diese Filme gerne an, weil das ist manchmal so ein Zurückbesinnen in einer Zeit, wo alles einfacher war, wo nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde. Es ist einfach so, wie hat Michael Mittermeier mal so schön gesagt, es ist Nostalgie-Kiffing pur.
Okay.
Und diese Pauker-Filme, ich mag sie. Du hast dadurch auch die Möglichkeit, nochmal so Schauspieler zu sehen, deren Filme du eh schwer sehen kannst. Sei es ein Georg Thomalla, sei es ein Theo Lingen. Das sind Leute, die wirklich Meister ihrer Kunst des Schauspiels und der Komödie waren. Okay, die Filme mit Heintje oder Peter Alexander, lasse ich mal dahingestellt sein, die es da gab. Aber diese Pauker-Filme, ich habe sie eigentlich immer sehr gerne geguckt.
Ja.
Weil sie wirklich eine Zeit widerspiegeln, wo alles so
leicht
einfach war.
Als Kind liefen die bei mir rauf und runter und ich habe sie auch als ganz kleines Kind gemocht, aber ich muss sagen, ich habe da schnell Distanz zu entwickelt, weil die mir dann doch ein bisschen zu einfach waren und da auch nie wieder mich groß rein beschäftigt, außer halt, dass ja zwei, drei sehr kultige alte deutsche Schauspieler da unterwegs waren. Einer hast du ja gerade genannt, aber sonst muss ich sagen, so sieht es, aber es ist schön, dass wir drüber reden. Ganz unterschiedliche Perspektiven.
Wir reden von die Lümmel von der ersten Bank.
Ja, genau, das ist der bekannteste. Das nächste, was ich auf dem Zettel habe, gilt offiziell als die Unna-Trilogie. Und da der erste Teil in unser letztes Jahr fällt, was wir uns für VHS an der Stelle vorgenommen haben, ich habe ihn aber im Kino und auf DVD gesehen, da habe ich es mal mit reingenommen, Bang, Boom, Bang von Peter Torwart. Was nicht
passt, wird passend gemacht.
Was nicht passt, wird passend gemacht, dann der Teil 2 und Goldene Zeiten Teil 3. Und natürlich müssen wir ganz klar sagen, Peter Torwart, aber viel wichtiger an der Stelle ist natürlich Ralf Richter. Und
Ralle!
Im ersten Teil natürlich noch Dieter Krebs, Martin Semmelrogge, Christian Karmann, also richtige Granatenmänner dabei, die einfach diesen Film mega rübergebracht haben und Unna Pott auf Kohle geboren, so wie wir beiden. Du merkst, ich bin da so ein bisschen lokalmäßig unterwegs. Es Helge, jetzt Unna Trilogie, das ist auch so ein bisschen. Das ist halt so, wie wir groß geworden sind, auch wenn wir hier vielleicht nicht mehr die Ruhrpottler raushängen lassen. Es ist einfach so.
Das
ist halt so meine Kindheit, meine Jugend, auch wenn ich dann schon 22 war, als der erste kam. Der Film ist einfach genial. Und die anderen beiden Teile kann man auch sehr, sehr gut schauen. Hat Spaß gemacht. Schrammt noch so gerade in die VHS-Zeit rein.
Wobei mir bei Bang, Boom, Bang immer noch einfällt, jeden Freitag ein Jahr nach 23 Uhr Tele 5 lief dieser Film. Alter, was für ein Mammutprojekt.
Ja.
Aber ich gebe dir recht, das sind geile Filme und das sind auch so kernige Komödien, die man auch heute noch gerne gucken kann.
Da würde ich jetzt noch mal einen reinwerfen, der so ein bisschen in die Richtung geht oder zwei. Und wo es jetzt gerade auch erschreckenderweise eine Fortsetzung bei dem einen gibt mit Till Schweiger, der sehr alt ist, nämlich Manta, der Film und Manta Manta. Ist jetzt einfach so, weil, ey, der ein oder andere Darsteller tritt da auch mit auf. Manta-Filme, 90er Jahre, Til Schweigers Karriere-Push. Tatsächlich, ne, ich denke da noch an Hallo und Tschüss, die Serie, ja.
Ja, Hallo und Tschüss.
Christian Karmann wieder am Start, der auch bei Bang Boom Bang drin war. Einfach nur so als Synergie nochmal reingeschmissen, weil das war natürlich flach, aber hatte schon irgendwie auch einen gewissen kultigen Unterhaltungswert zu seiner Zeit. Auch das also kann man sich heutzutage nie mehr wirklich angucken.
Also ich muss ganz klar sagen, also ich mochte Manta, der warte mal, war der Schweighöfer Manta der Film oder Manta Manta?
Ich glaube Manta Manta, Manta, ja.
Den mochte ich nicht. Ich mochte auch nicht Manta der Film wirklich. Das war halt, wir starten Filme aufgrund eines Hypes um Witze und dieses Lied Manta, Manta. Aber nee, mochte ich nicht. Hier diese Sache mit und Schuss, da konnte ich eher mit connecten. Die Serie habe ich echt geliebt. Die Filme, die danach kamen beim RTL, die mochte ich dann wieder weniger.
Das war dann wieder schwierig, ja.
Aber ich gebe dir recht, die Filme sind generell schwierig und ähnlich wie das, was wir in der letzten Folge gesagt haben, mit einer Wiederbelebung der Supernasenfilme, dass da vielleicht ein Fünfter kommt, ist es so, Manta mit, wie heißt er jetzt wieder? Ich verdränge immer den Namen. Hier, wie heißt der? Sag nochmal, wie heißt der Hauptdarsteller Manta?
Manta mit Til Schweiger.
Ich verdränge den Namen. Den habe ich eh wieder in 2 Minuten verdrängt. Ich brauche diese Fortsetzung nicht.
Hm.
Und die Fortsetzung braucht eigentlich wirklich keiner. Und bei ihm habe ich auch immer so das Gefühl, den brauche ich erst recht nicht.
Ja, das ist alles unstrittig. Aber wie gesagt, sie gehören so ein bisschen da rein. Deswegen habe ich sie jetzt mal kurz reingedroppt. Nun ja.
Aber wenn du schon mit solch einem Menschen kommst,
oh
den
Gott,
ich nicht mag,
jetzt, was kommt jetzt?
Werde ich jetzt doch noch mal ein bisschen heile Welt reinbringen. Mit einem Darsteller, der sehr gerne über Weiß sie gesungen hat, obwohl, naja, sein bekanntestes Lied war über Weiß, er selber wäre mehr im Herzen ein Rocker. Roy Black Filme.
Ui.
Man mag über diese Schlagerfilme denken, was man will, aber bevor ich mir irgendeinen, ja, Romantic Comedy des neuen deutschen Films, die aktuell im Kino laufen, angucke, gucke ich mir doch lieber diese Romantic Music Comedies der 70er Jahre an. Und da ist natürlich Roy Black einer der ganz Großen gewesen.
Hm.
Die Filme sind schmalzig, machen wir uns nichts vor.
Aber
die
nicht Filme zu knapp. Sind,
ja, nicht zu knapp, wirklich. Die sind gute Welt und alles ist schön, pur in Reinkultur. Und das macht es so angenehm zu gucken. Und wenn da auch noch ein passender Comedy-Part mitspielt, wie auch öfters auch der hier schon erwähnte Georg Tromalla, dann hast du wirklich eine schöne, romantische Musikkomödie, die du dir wesentlich besser angucken kannst als, und jetzt nichts gegen diesen Menschen, weil er auch hat auch Filme gemacht, die ich sehr mag, und als Mensch finde ich ihn auch ganz toll, aber die gefallen mir besser als diese Schweighöfer-Komödien.
Ja, absolut.
Und ich gucke mir lieber einen Roy Black mit Unser Doktor ist der Beste an, als dass ich mir die Schlussmacher angucke. Und das ist, glaube ich, mein Problem, was ich, um mal auch gesamtmäßig was dazu zu sagen, die neue deutsche Komödie funktioniert nicht für mich.
Na, das kann ich so nicht unterschreiben.
Doch, also in meinen Augen funktioniert sie nicht. Weil ich mag diese romantischen Komödien, die alle Schema F sind, die austauschbar bis zum Ende sind, die mag ich nicht.
Da bin ich bei dir, aber es gibt halt auch Ausnahmen. Ne? Da ist jetzt heute vielleicht jetzt nicht unbedingt Bestandteil, ja, warte, hier. Aber manchmal ist es auch nur gut geklaut und eine Neuverfilmung eines...
Das ist gerade nämlich die Sache, die ich sagen wollte.
Ausländischen Originals, ne?
Richtig, es gibt natürlich die eine oder andere gute deutsche Komödie, die auch wirklich gute Erfolge gemacht hat. Ich sag nur Der Vorname oder diese Geschichte mit dem Handy, wo die ihre Handys vertauschen und dann alle Nachrichten vorlesen. Ja, die sind nicht schlecht, aber da muss man sich auch bitte immer bewusst sein, das sind alles Remakes irgendwelcher französischen Filme.
Oder einmal haben sie auch irgendwas Italienisches gehabt, aber viel französische Filme, genau. Und ja, das ist halt das, was man sich vor Augen halten muss. Ja, jetzt haben wir schon wirklich viele Granaten drin gehabt.
Ja, aber das ist die Sache, die ich aber ganz ehrlich sage, schade finde. Weil wir haben ja früher in den 80ern, in den 70ern, in den 90ern ja auch noch eigenständige Filme gedreht, die auch funktioniert haben.
Jetzt geht man halt kein Risiko mehr ein und copy-paste, sag ich mal vorsichtig. Ja. Aber ich hätte tatsächlich noch einen, der Filme gedreht hat, die ich, und da gehe ich jetzt mal weit zurück und mal weg so aus den 80ern, die ich schön finde, die so für mich das sind, was vielleicht für dich auch so ein bisschen Roy Black ist, so herzerwärmend. Uralte deutsche Komödien und ich gehe mal in die 60er Jahre. Kannst du dir vorstellen, wen ich da habe?
Gunther Philipp, Peter Alexander.
Nee, aber die Richtung ist die richtige. Ich sage noch ein Gedicht.
Heinz, ach ja.
Ja, ohne den dürfen wir diese Folge nicht beenden. Heinz Erhard, der drei Mann in einem Boot, natürlich die Autofahrer. Ja, also da sind wirklich schöne Filme entstanden.
Vor allem, das sind Filme, die kannst du heute noch gucken.
Ja, total. Und das ist mir wichtig. Ne? Also
Drillinge an Bord.
Ja, immer die Radfahrer. Also es sind so Dinge, Ende der 50er, Anfang der 60er, die kann man gucken. Heute ja,
selbst
noch,
die aus den 70ern noch mit Willi Witzig. Winzig.
Ja, die haben mir dann nur noch bedingt so gefallen. Ich fand wirklich so die alten stark und muss sagen, da gibt's wirklich, wirklich tolle Filme. Die Willi-Filme am Ende, die sind auch okay, aber ich fand so Witwer mit fünf Töchtern zum Beispiel. Ne? Oder Der Haustürmer.
Das Lachen durch Heinz Erhard habe ich dann auch Peter Kraus mit seiner Musik entdeckt.
Ja.
Weil der in einem mitgespielt hat.
Und den wollte ich hier heute noch nennen, kurz vor Folgenende, weil ich finde, der gehört da einfach noch mal hinein. Das ist für mich jetzt der, also ich habe auch seine Aufnahmen geliebt auf Kassette. Ich habe Bücher gehabt mit seinen Gedichten. Das ist einfach wunderbar. Ich habe also so ein Heinz-Erhardt-Buch gehabt, da habe ich immer drin geschmökert als Kind. Ich fand diesen Wortwitz einfach genial.
Und dazu muss ich jetzt aber auch noch was sagen, wenn man jetzt hier irgendjemand denkt, boah, die sind so alt, die gucken Heinz-Erhardt-Filme. Dazu kann ich jetzt nur eins sagen, also ich war ungefähr 16, 17, da liefen auf ARD, ZDF das erste Mal, dass ich sie wirklich wahrgenommen habe, diese Schwarz-Weiß-Heinz-Erhardt-Filme. Und die hat man dann mal geguckt und die waren am nächsten Tag tatsächlich ein Thema in der Schule, weil die haben mehrere Leute geguckt, eigentlich so nebenbei, und die sind dabei hängen geblieben und die hatten alle Spaß mit diesen Filmen.
Ja.
Und das liegt wirklich an diesem feinsinnigen, wirklich, ja, man muss es heute, ich kann es nicht anders sagen, an diesem sauberen Humor. Gerade die Filme aus der 50er-Jahre-Zeit, das sind natürlich alles klinisch saubere Filme. Aber sie machen noch immer Spaß. Sie sind so nett anzuschauen.
Total.
Sie sind ein Good-Feel-Ding. Das ist einfach, oh, ich liebe die.
Also, dann ist es ja gut, dass ich sie noch mal reingebracht habe. Dann sind wir auch, glaube ich, durch, Per, wenn du keinen mehr auf deinem Zettel hast.
Also, mir wird jetzt eigentlich nur noch Peter Alexander einfallen, der auch da eine Menge Filme gemacht hat, so wie Graf Bobby und so, die man sich tatsächlich auch noch angucken kann. Wobei, da sind wir ja weniger beim deutschen, sondern beim österreichischen Film. Also
können wir sehr gerne mit reinnehmen, weil er natürlich schon ein großer Name ist hier im deutschsprachigen Raum. Ihr merkt, der deutsche Film, die deutsche Komödie ist deutlich mehr als das, was ihr heute im Kino seht, und deutlich mehr auch als das, was man jetzt vielleicht noch so aus den 90ern kennt. Wir hatten heute jetzt die 50er, 60er, 70er auch dabei.
Mit 80er. Wirklich
80er ganz viel natürlich. Mit ganz, ganz vielen prägenden Filmen und dem einen oder anderen Tipp. Und ja, vielleicht ist was für euch dabei gewesen und ihr guckt mal, ob es auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl läuft oder ihr sogar mal für kleines Geld euch eine DVD oder eine Blu-ray gönnt. Bei solchen Filmen reicht meist die DVD, da ist der Nostalgiefaktor noch ein bisschen höher. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Per, hast du noch irgendwas zu sagen?
Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gehört oder auch gesehen haben sollten, möchten wir Sie bitten, das Ihnen vorliegende Medium zurückzuspulen, da wir sonst eine Strafgebühr von einer D-Mark einfordern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Tschüss, bis bald.